Deutschlandfunk Kultur im Gespräch
mit Klaus Bokatzky. Guten Morgen und herzlich willkommen. Ein Historiker, der Jahrzehnte als Professor in Deutschland und in Israel gearbeitet und geforscht hat, ist heute unser Gast. Willkommen, Dandina.
Hallo, willkommen.
Dandina, Ihr schönster Gedenktag in der Geschichte, wo Sie überlegen, oh, da ist was Tolles passiert, das feiere ich jetzt vielleicht sogar. Welches könnte dieser schönste Gedenktag in der Geschichte sein?
Naja, ich würde sagen, vom Alter her gesehen, also von meinem Alter würde ich zurückschauen, würde ich meinen, dass es vielleicht der Fall der Mauer gewesen ist, weil es in meine bewusste Zeit hinein fiel. Wenn ich mir jetzt aber die Geschichte konstruieren würde und versuchen würde, auch lebensgeschichtlich nachzudenken, dann würde ich vielleicht auf den 8. Mai 1945 kommen. Also ein wichtiges Datum, die Beendigung des Zweiten Weltkrieges, die Kapitulation Deutschlands und, wenn man so will, der Anbeginn einer neuen Welt, die auf das Engste mit meiner Lebensgeschichte in Verbindung steht. Als jemand, der Jahrgang 46 ist, kann er vor dem Jahr 1945 nicht absehen.
Und wie wichtig war dann der 8. Mai 1985, als sich mit Bundespräsident Richard von Weizsäcker endlich ein Festredner dazu bekannt hat, dass der 8. Mai 1945 ein Tag der Befreiung war?
Ich denke, dass es für mich im Nachhinein vielleicht wichtiger war als in diesem Augenblick selbst, weil ich damals in den 80er Jahren mich schon etwas stärker, sagen wir, von meiner deutschen Erfahrung distanziert habe und mich wieder stärker nach Israel zu, also Israel zugewandt habe. Das heißt, ich habe das aus einem Filter heraus gesehen, dass er von außen auf dieses Ereignis, auf den 8. Mai 1985 schaut, der aus der Binnenperspektive der Bundesrepublik in der Tat ein wichtiger Tag gewesen ist.
Das große Projekt, an dem Sie jetzt arbeiten, heißt globale Gedächtnisgeschichte. Haben wir bisher zu eng europäisch gedacht?
Mit Sicherheit haben wir eng europäisch gedacht. Ich würde sogar so weit gehen, und das mag vermessen klingen, dass wir erst in den Anfängen eine Art, so nennt man das jedenfalls vom Fach her, eine Historisierung des Zweiten Weltkrieges stehen. Wenn ich zurückblicken würde, haben wir jetzt 100 Jahre nach dem Ersten Weltkrieg, Beginn, Zwischenphase und Endphase des Ersten Weltkrieges, finden wir jetzt einen historischen Blick auf den Ersten Weltkrieg. Der sieht jetzt etwas anders aus als noch vor 30, 40 Jahren.
Was heißt historischer Blick?
Historischer Blick würde bedeuten, dass aus der Vielfalt der Fakten und der Erfahrungen der Menschen, die sie uns übermittelt haben, wir einen umfassenden und ich würde auch sagen distanzierteren Blick auf diese Zeit gewinnen können. Und das bedeutet, was das Projekt angeht, das Sie jetzt angesprochen haben, ist diesen Krieg sicherlich ganz wichtig, wie ich das nennen würde, auf der Ost-West-Achse oder West-Ost-Achse zu verstehen und zu begreifen, sagen wir, die deutsche Aggression, was die Sowjetunion angeht, der deutsche Rückzug, also diese Ost-West-Achse, die mit der kontinentalen Geschichte des Zweiten Weltkrieges, mit der europäischen Geschichte des Zweiten Weltkrieges natürlich auf das engste in Verbindung steht, jetzt eine Perspektive anzulegen, die diesen Krieg, sagen wir, auf einer Vertikalen, auf einer Nord-Süd- oder Süd-Nord-Achse ansetzt und anlegt.
Was machen Sie da genau bei diesem Projekt?
Ja, um es so zu sagen, ich blicke zum Beispiel auf große Ereignisse des Zweiten Weltkrieges, wie etwa die Schlacht von Stalingrad, von der dann viele behaupten würden, Hitler habe versucht, Stalingrad zu erobern und Stalin habe versucht, die Stadt mit allen Mitteln zu verteidigen, aufgrund dessen, dass sie eben den Namen Stalins getragen hat, also von hoher symbolischer Bedeutung war. Wenn wir aber von Süd nach Nord blicken, dann werden wir feststellen, dass über den Indischen Ozean, über den Persischen Golf, durch den Iran, über das Kaspische Meer zur Wolgamündung hin, eine der wichtigsten Versorgungslinien für die Rote Armee verlaufen ist. Und dann wird der Blick, der von Süd nach Nord verläuft, zu einem bedeutenden Blick der Erkenntnis. Das ist, was die Kriegsführung angeht oder hier in diesem Falle die Logistik. Aber vielleicht noch wichtiger, auch das Bewusstsein. Das Bewusstsein nämlich der Menschen, die etwa im Bereich vom östlichen Mittelmeer bis zur Grenze zwischen Indien und Burma lebten, standen unter dem imperialen britischen Verteidigungsschirm.
Also weil sie zum Commonwealth of Nations gehörten, alte britische Kolonien?
Sie waren britische oder ja Kolonien oder vormalige Kolonien. Jedenfalls war das ein Gebiet, das weder von den Deutschen noch von den Japanern direkt bedroht wurde. Und mich interessiert dann das Bewusstsein der Bevölkerung, die in diesem Raum lebten. Zum Beispiel etwa der indischen Bevölkerung. Es waren 2,5 Millionen indische Soldaten, waren im Bereich der britischen imperialen Armee in den Kämpfen verwickelt. Aber in Indien gab es kein Bewusstsein vom Zweiten Weltkrieg. So etwas hätte er nicht stattgefunden.
Haben Sie da schon Überraschendes herausgefunden?
Naja, ich denke schon. Es hängt im Wesentlichen, so denke ich, und das wäre eine zugespitzte These, dass ein Teil der indischen Elite, zum Beispiel gab es eine gewisse Person, die hieß Bose, die hielt sich in Berlin auf, aufgrund, sagen wir, eines Antikolonialismus und einer antibritischen Haltung war diese Person den Achsenmächten sozusagen zugeneigt.
Deutschland, Italien, Japan.
Sozusagen das Bündnis, das den Alliierten gegenüberstand. Und es gab auch so etwas wie eine nationale indische Armee, die auf japanischer Seite kämpfte. Und dann mit der Unabhängigkeit im Jahre 1947 Indiens gab es so etwas wie einen unausgesprochenen Kompromiss zwischen einer gewissen Affinität dieser antibritischen Haltung gegenüber und der Beteiligung von 2,5 Millionen indischen Soldaten auf alliierter britischer Seite. Was war die Folge? Amnesie. Keine Erinnerung an den Zweiten Weltkrieg. Der Zweite Weltkrieg war verschwunden aus dem Bewusstsein. Langsam treten in Indien Historiker auf, die sich jetzt mit diesem vergessenen Krieg befassen. Aber mein Interesse geht noch weiter. Es betrifft natürlich auch den arabischen Raum, in dem jetzt sehr viele Menschen sozusagen von dort aus in unsere Breiten gelangen, mit einem Bewusstsein, in dem der Zweite Weltkrieg gar nicht vorkommt.
Ja. Wo ja doch die Nazis versucht haben, Muslime auf ihre Seite zu
ziehen, aber
und
sie gegen
die Engländer in die Waagschale zu
werfen. Das ist richtig, aber das ist ein peripheres Moment, das würde ich nicht so stark in die Waagschale werfen. Viel wichtiger ist in diesem Zusammenhang, dass das, was mit der europäischen Geschichte, die auch Globalgeschichte gewesen ist, in Verbindung steht, vor allem, und ich scheue mich nicht, das jetzt in den Vordergrund zu rücken, auch das zentrale Ereignis des Holocaust, in dem Sinne nicht diese Wucht ausübt und nicht diese Bedeutung einnimmt, wie es für uns aufgrund unserer Erfahrung, unseres Geschichtsverständnisses selbstverständlich ist. Und wie gelingt es jetzt, diese unterschiedlichen historischen Erfahrungen in einer Geschichtserzählung miteinander zu verknüpfen?
Ist das überhaupt möglich?
Ja, ich denke, dass es möglich ist. Einmal in der Beschreibung der Abläufe selbst zum einen, aber auf der anderen Seite, was ich bezeichnen würde als das Abgleichen von Massenverbrechen. Ob es so etwas gibt wie ein gemeinsames Bewusstsein dem gegenüber, was die industrielle Massenvernichtung bedeutet hat. Oder ich drücke mich vielleicht etwas polemischer und zugespitzter aus, wahrzunehmen, dass es Unterschiede gibt zwischen Tod und Tod. Das mag sozusagen dem menschlichen Bewusstsein widersprechen, derartige Unterschiede einzuziehen, aber sie bestehen.
Aber würden wir denn durch das, was Sie jetzt da erforschen, würden wir einen anderen Blick auf den Holocaust bekommen?
Wir würden keinen anderen Blick, aber wir würden versuchen, den Holocaust mit anderen Formen, mit weniger radikalen Formen des Genozids, der Massaker, die im Bewusstsein der Menschen in dem Bereich, der früher als Dritte Welt bezeichnet wurde, aber heute vielleicht als globaler Süden bezeichnet wird, wenn man diese Ereignisse miteinander in Verbindung bringt. Nur darüber lässt sich dann ein Unterschied feststellen und damit auch so etwas wie ein historisches Urteil fällen.
Sie haben vorhin ein ganz wichtiges Stichwort gesagt. Sie haben gesagt, mit dem distanzierten Blick. Heißt das, dass wir den Zweiten Weltkrieg, natürlich den Holocaust, immer eingeschlossen, zu undistanziert betrachtet haben?
Nein, das würde ich nicht sagen. Ich meine, was heißt distanziert? Distanz bedeutet, eine den historischen Realitäten angemessenere Form der Einordnung zu finden. Zum Beispiel würde Folgendes sagen. In den 50er, 60er, 70er Jahren, wenn über den Zweiten Weltkrieg geredet wurde, da wurde im Wesentlichen ja über die Kriegsereignisse, über die Diplomatie, über die entsprechenden Auseinandersetzungen geschrieben und gesprochen. Der Holocaust kam nicht vor. Ganz bedeutende Historiker haben in ihren Geschichten des Zweiten Weltkrieges unter Umständen den Holocaust gar nicht erwähnt. Der Holocaust wanderte langsam in den Zweiten Weltkrieg ein. Über die 80er Jahre und über die 90er Jahre bekam er erstmal diese Bedeutung. Was dann daraus entstanden ist, ja, dass man heute den Holocaust erzählt, als ob es sich hierbei um eine in sich geschlossene Geschichte handelt und man weiß nicht mehr über die Umstände des Zweiten Weltkrieges. Warum passiert etwas hier und nicht dort oder an erster Stelle oder an zweiter Stelle? Was bedeutet eine Integration zu versuchen zwischen den Ereignissen des Zweiten Weltkrieges und seinen Ablauf und das Geschehen des Holocaust? Das ist, glaube ich, die Herausforderung. Und zwar nicht nur in einer eurozentrischen Weise, sondern eben, wie gesagt, globalgeschichtlich.
Geboren 1946 in München, aber nicht in Deutschland, worauf Sie immer Wert legen, das zu sagen. Wie das?
Ja, wenn man im Jahre 1946 in München geboren ist, dann muss man zur Kenntnis nehmen, dass München zwar landschaftlich in Bayern liegt und damit auch in Mitteleuropa, aber nicht in Deutschland insofern, als mein Geburtsort damals in der amerikanischen Besatzungszone lag. Und die amerikanische Besatzungszone, wie auch die britische oder dann die französische und natürlich die russische bzw. die sowjetische Besatzungszone, waren ja in sich geschlossene Verwaltungseinheiten gewesen, die sich insofern nicht integrierten in den gesamtdeutschen Verwaltungszusammenhang, den es ja nicht mehr gab. Insofern war meine Geburt und auch, sagen wir, dass die Migration meiner Eltern aus der Sowjetunion, die sie sich haben flüchten können, nach Westen hin. Und das war eine Migration nach Westen, nicht nach Deutschland. Es war eine Migration nach Westen, die dann das Phänomen nach sich gezogen hat, dass die meisten jüdischen Kinder des Jahrgangs 1946, 47 in sogenannten DP-Lagern, Displaced Persons, also Personen, die keinen Heimatort, keine staatliche Zuordnung mehr hatten, geboren waren. Insofern ist das kein individuelles Schicksal, sondern das Schicksal, wenn man so will, einer ganzen Generation. Und diese DP-Lager haben sich dann nach dem Jahre 1948 mit der Gründung des Staates Israel aufgelöst. Also insofern ist zu erklären, warum ich, der im Jahre 1946 in München zur Welt gekommen ist und der dabei hinzufügt, ja, aber nicht gerade in Deutschland.
Ihr Vater war ein polnischer Jude, Ihre Mutter eine Jüdin aus Litauen. Die beiden haben sich kennengelernt in der damaligen Sowjetrepublik Kirgisistan, sind dann eben nach Westen gegangen und sind dann aber 2 Jahre nach ihrer Geburt, 1948, erst nach Paris und dann nach Israel gegangen. Was sind da so Ihre ersten kindlichen Erinnerungen?
Naja, die kindlichen Erinnerungen, wahrscheinlich würden Entwicklungspsychologen das als Fantasie abweisen, aber wie auch immer, so kommt es mir jedenfalls vor, dass es bestimmte Fragmente von Erinnerung gibt, die sich noch auf München oder das, was dann für mich als München bezeichnet wurde, zurückführen lassen. Paris, auch einige Ereignisse, man könnte fast sagen Sandkörner, die auch bei mir ein bestimmtes Interesse an französischer Geschichte geweckt haben, die sehr stark mit der zweiten Hälfte der 40er Jahre in Verbindung stehen.
Also sagen Sie mal ein Sandkorn.
Ja, zum Beispiel der Algerienkrieg. Der Algerienkrieg war für mich ein ganz, ganz wichtiges Ereignis. Und mein Gefühl war, dass ich damals mit Kindern schon in Berührung gekommen war, die aus den Kolonien stammten. Und dann natürlich nach Israel. Und dort auch das Gefühl zu haben, in eine Welt zu kommen, in denen noch gewisse, ja, um Anführungsstriche, Gerüche sozusagen der britischen Mandatszeit waren. Und natürlich die Zusammenkunft von Menschen aus allen Herren Ländern. Das heißt, eine Umbruchssituation, die mich auch sehr schnell in ihren Bann gezogen hat.
Was könnten die ersten Worte gewesen sein, die der Kleine dann gesprochen hat?
Schwer zu sagen. Es waren sicherlich Worte, die in Verbindung mit meiner Mutter standen.
Ja, in welcher Sprache?
Hebräisch. Also meine Mutter war eine Lehrerin für hebräische Sprache und Kultur. Es gab viele Sprachen in der Familie. Die Eltern sprachen Jiddisch und manchmal Russisch, wenn die Kinder es nicht verstehen sollten. Mein Vater Polnisch mit Bekannten und Freunden. Hebräisch war die Sprache der Mutter und insofern war das Hebräisch, wenn man so will, die unmittelbarste Sprache gewesen.
Warum ist die Familie 1954 dann wieder zurück nach Deutschland?
Schwer zu sagen. Ich würde sagen, dass mein Vater zog es nach Europa und das habe ich aber viel, viel später erst erfahren, warum es dann gerade die Bundesrepublik Deutschland wurde. Und zwar, weil dieses Land das am östlichsten gelegene westliche Gemeinwesen war. Also westlich im politischen Sinne, im sozialen Sinne, im wirtschaftlichen Sinne, aber nach Osten ausladend insofern, dass viele Menschen aus dem weiteren Osten nach Deutschland gekommen sind, aufgrund von politischen Ereignissen, niedergeschlagenen Revolutionserhebungen etc. etc. Und natürlich, mein Vater ist noch in der Habsburger Monarchie geboren und groß geworden in Galizien und eine der Sprachen, die er sprach, verstand und in der er sich gut bewegte, war Deutsch gewesen. Und insofern war das Terrain, das er in der Bundesrepublik vorgefunden hat, ihm von allen Möglichkeiten, die Europa bot, noch das Nächste gewesen.
Was haben Ihnen Ihre Eltern von Ihrer Vergangenheit erzählt?
Wenig, beziehungsweise viel wiederum, und ich benutze dieses Wort jetzt häufiger, fragmentarisches, Erlebnisse, die aus der Zeit zwischen 1918 bis zum Jahre 1939, was mein Vater anging und was meine Mutter betraf, eben bis zum Jahre 1941, eben als die deutsche Invasion der Sowjetunion gegenüber erfolgte. Litauen war ja seit 1940 eine Sowjetrepublik gewesen. Und insofern bedeutete für mich der gesamte osteuropäische Raum, der ja ein Übergangsraum ist, das war ein Raum, der mir in irgendeiner Weise durch Erzählungen oder Fragmentarisches meiner Eltern irgendwie bekannt war. Ich hatte das Gefühl, als ich mich dann später damit historisch professionell beschäftigt habe, eines Déjà-vu. Als war ich schon mal da gewesen, als kenne ich das.
Aber haben die auch von ihrer Verfolgung erzählt?
Naja, das ist schwierig zu sagen. Also mein Vater geriet als polnischer Soldat im Jahre 1939 in sowjetische Gefangenschaft, war in sowjetischen Gulags und war damit, wenn man so will, ein Opfer des Stalinismus gewesen, aber gleichzeitig im Bewusstsein, dass diese Art der Opferschaft ihn von einer anderen Opferschaft bewahrt hat, nämlich von der absoluten Vernichtung, wie sie die Nazis es eben vorgesehen hatten. Also die Beschäftigung damit, was ist der Unterschied zwischen, sagen wir, dem Sowjetkommunismus und die Verfolgungen, denen man da ausgesetzt war und den Verfolgungen, denen man wiederum den Nazis ausgesetzt gewesen ist. Das sind klare und klassische Unterschiede, die mich dann schon als Kind bewegt haben, weil ich ja in Deutschland aufgewachsen war und mittels meiner Klassenkameraden und mit deren Familiengeschichten mit der Erfahrung des Nationalsozialismus oder wie es damals hieß, der Hitlerzeit in einer unmittelbaren Berührung war. Meine Eltern selbst sind ja in dem Sinne keine direkten Opfer der Nazis gewesen. Ihre gesamten Familien sind ja dem Holocaust zum Opfer gefallen. Aber das ist etwas Vermitteltes und es ist auch etwas, worüber man eigentlich so nicht gesprochen hat.
Sie haben aber als Kind ein Erlebnis gehabt mit einer SS-Uniform.
Ja, ich bin ja als Kind in eine deutsche Schule gekommen. Damals gab es ja, außer sagen wir ethnische Deutsche, um das mal so auszudrücken, gab es ja keine anderen Kinder in den Schulen. Und ich war natürlich befreundet mit den deutschen Kindern der Klasse und war bei ihnen auch zu Hause und bei den Spielen, beim Versteckspielen und Ähnliches. In einem der Fälle öffnete sich dann der Schrank und man versteckte sich hinter den Kleidern der Eltern und da war eine schwarze Uniform und ich fragte, was das bedeutet. Und dann hieß es, das sei die SS-Uniform des Vaters. Das sind eben die Erfahrungen der Unmittelbarkeit, die mit Erinnerungen dann auch etwas zu tun haben.
Ist das der Grund dafür, dass Sie gerne sagen, die Kindheit war der Nährboden für meine historische Neugier?
Unbedingt, unbedingt. Also all das, was mich dann, sagen wir, professionell historisch interessiert hat, dafür gab es schon den Erfahrungshumus, der Zeit, die ja, wenn man so will, mit der Geburt beginnt. Ja, und auch wenn man sich nicht an diese ganz frühen Jahre erinnert, dann hat man als Kind ständig und immer wieder Fotografien und Briefe und alles andere sich sozusagen intim und aus nächster Nähe angeschaut und darüber wiederum eine sehr, sehr starke Verbindung zu dieser Vergangenheit, auch zu der Vergangenheit, die man nicht erlebt hat, auch zur Vergangenheit meiner Eltern in Kirgisistan. Durch Erzählungen und durch Bilder etc. Darüber wächst eben dieser Humus an, der wiederum eine, ich würde sagen, eine formidable Grundlage der Erkenntnis für die spätere Bearbeitung eines historischen Stoffes ist.
Sie haben dann erst eine Feinmechanikerlehre gemacht, dann Jura studiert. Und wie sind Sie dann zu Geschichte als Ihrem Lebensfach gekommen?
Naja, also ich habe Jura studiert, weil es in unserer Familie zwei Möglichkeiten gab. Entweder man wurde Arzt oder man sollte Rechtsanwalt werden. Mein Bruder ist Arzt geworden. Ich habe Jura studiert. Und während des Jurastudiums hat sich schon mein historisches Interesse immer stärker ausgeweitet. Ich habe dann Rechtsgeschichte und Völkerrecht studiert, sodass der Übergang von dem einen Fach in den anderen Fach gleich, ich würde sagen, selbstverständlich war. So dass ich mich dann als klassischer Historiker wiedergefunden hatte. Also insofern war das, wenn man so will, der Übergang von einem praxisorientierten Studium in ein stärker eben theoretisch orientiertes Fach war.
Im Gespräch bei Deutschlandfunk Kultur der Historiker Dan Diener, zu dessen zahlreichen Büchern auch eines gehört. Vor 3 Jahren ist es erschienen: Rituelle Distanz, Israels deutsche Frage. Sie beschreiben in dem Buch unglaublich beeindruckend, wie am 10. September 1952 die Vertreter Israels und Deutschlands auf neutralem Boden in Luxemburg dieses sogenannte Wiedergutmachungsabkommen unterzeichnet haben. Die haben sich ja kaum angeguckt, die verschiedenen Delegationsmitglieder, obwohl fast alle israelischen Vertreter Deutsch als Mutter- oder Vatersprache gesprochen haben, wurde Englisch als Sprache gewählt. Das ist ja, also als ich das gelesen habe, ich konnte das kaum glauben.
Ja, man muss sich das mal vorstellen. In Israel herrschte eine Stimmung vor und bevor es zu diesen Gesprächen kam, gab es eine Debatte in der Knesset, im israelischen Parlament. Und die meisten Abgeordneten fanden das als Ansinnen, als eine Ungeheuerlichkeit, dass Israel nicht, dass Israel von der Bundesrepublik Deutschland Wiedergutmachung oder Entschädigung erwartet, sondern dass dies über direkte Verhandlungen zu erfolgen habe. Das war etwas, auf das die Bundesrepublik bestanden hatte. Es sollten direkte Verhandlungen stattfinden. Man könnte sagen, das war schon von Anfang an ritualisiert. Es ging darum, dass man sich begegnet. Es ging darum, dass man sozusagen miteinander spricht. Und die israelische Delegation versuchte, Distanz zu halten. Und diese Distanz bezeichnet sich als eine rituelle Distanz. Rituell auch im religiösen Sinne, im Sinne eines Ritus. Aber rituell auch etwas, was man immer wieder wiederholt, ohne dann recht zu wissen, warum man es tut. Ja, zum Beispiel, sich nicht die Hand zu reichen. Oder, worauf Sie bereits hingewiesen haben, sich nicht der deutschen Sprache zu bedienen. Man darf ja nicht vergessen, Deutsch war bis zur Zeit des Nationalsozialismus eine jüdische Sprache gewesen. Nicht nur in Deutschland, sondern weit über Deutschland hinaus, nach Osteuropa hinein. Das heißt, es war nicht irgendeine Sprache wie Französisch oder Englisch, sondern es war ein Teil des eigenen Selbstverständnisses. Und dieses Selbstverständnis musste gleichsam neutralisiert werden.
Wie wurden denn die Juden in Israel angesehen, die dann in Deutschland entweder gleich geblieben sind oder wie ihre Eltern, die aus Israel dann nach Deutschland gezogen sind?
Das war ein gewaltiges Problem. Es wurde als Tabubruch angesehen, als etwas, was im, ja, man könnte sagen, ja, die jüdische Staatsgründung gleichsam ungeschehen macht. Als ob man über das hinweggeht, was geschehen ist. Eben, man könnte sagen, ja, die Millionen Toten, die eben zwischen Deutschen und Juden als Leichen gelegen haben und die damit eine Form der Begegnung unmöglich machten. Also insofern war das schon ein Tabubruch gewesen und der war überall zu verspüren. Das war im Alltag zu verspüren, es war aber auch in Israel zu verspüren. Man darf nicht vergessen, dass die Wiedergutmachung ja kaum nur zu einem sehr geringen Maße in Geldform erfolgte, sondern
in Sachwerten.
Israel musste deutsche Güter importieren etc. Man war mit mehr an Deutschland konfrontiert, als es vorher überhaupt der Fall gewesen ist. Deutschland war viel präsenter eben über die Güter, über die Sachen.
In einem Buch Ihres Historikerkollegen Michael Brenner über die Juden in Deutschland nach 1945 beschreiben Sie in einem Kapitel, wie Frankfurt, wo Sie ja 1954 mit Ihren Eltern dann hinkamen, ja im Grunde die jüdische Stadt in Deutschland war, wo die Juden sich vor allem in der Geschäftswelt wieder unglaublich engagiert haben, nicht politisch, aber in der Geschäftswelt. Wie haben Sie dann als Student die wilden 68er in dieser zumindest so von wirtschaftlichen Immobilien und so weiter von Juden geprägten Stadt erlebt?
War ein Problem. Einerseits war 68 natürlich ein sehr positives Fanal, gerade sagen wir für die jüdischen Jugendlichen und Studenten war das so, als ob jetzt ihre deutschen Altersgenossen sich der Vergangenheit ihrer Eltern in einer vehementen Form der Ablehnung zuwenden, also ein Beginn, wenn man so will, der Annahme der Geschichte, aber gleichzeitig und gerade auch in den späteren Jahren eine gewisse Form der Distanzierung insofern, als man den Eindruck hatte, dass dies auch einhergeht mit einem Wiederaufflackern oder Öffentlichwerden von ganz bestimmten antijüdischen Ressentiments.
1985 hatten wir in Frankfurt einen großen Theater, großen politischen Skandal. Das Fassbinderstück Der Müll, die Stadt und der Tod sollte dort aufgeführt werden. Verhindert wurde es durch eine Bühnenbesetzung, an der unter anderem auch Ignaz Bubis, Frankfurter Immobilienspekulant, berühmter geworden noch als Vorsitzender des Zentralrats der Juden in Deutschland. Wo waren Sie damals, als die Bühne besetzt wurde?
Damals war ich in Israel gewesen. Ich habe das beobachtet. Ich war dann auch kürzer in Frankfurt gewesen. Aber dieser Protest gegen das Fassbinderstück hatte ja auch etwas sehr Interessantes. Es bedeutete nämlich die Integration der Juden nach Deutschland hinein. Früher hielten sie sich von Deutschland fern. Sie waren nur da gewesen. Ja, man könnte sagen, eine abwesende Anwesenheit. Eine ganz merkwürdige Form der Präsenz. Aber in dem Augenblick, wo man sich dann bekannte und auf die Bühne trat, selbst zum Teil des Stückes geworden ist, war das ein Ausdruck, wenn man so will, einer erkämpften Integration gewesen. Ja, das beobachtet man in einer ähnlichen Weise heute, sagen wir, mit vormals zugewanderten Deutschen, die heute darüber reden, über ihre Schwierigkeiten oder Probleme oder die Fragen der Anerkennung in der Gesellschaft, was ja auch über Konflikt erfolgt. Konflikt ist ein Element der Integration. Das war bis zum Jahre 85 so nicht der Fall gewesen.
Dandina im Gespräch bei Deutschlandfunk Kultur, der stets zwischen Deutschland und Israel gependelt ist, mit Professuren in Jerusalem und Leipzig. Wie unterscheiden sich die israelischen von den deutschen Studenten?
Ja, danach bin ich schon des Öfteren gefragt worden und vielleicht stimmt meine Einschätzung heute nicht mehr, aber in der Zeit meiner Erfahrung würde ich meinen, dass die besten Studenten, also wenn man von den Besten in Deutschland spricht und von den Besten in Israel, dass die besseren Besten sich in Israel aufgehalten haben, jedenfalls war das meine Erfahrung, während das große und auch gute Mittelfeld in Deutschland viel besser ist als in Israel. Und die Frage, die sich daran natürlich anknüpft, ist die, warum ist das der Fall? Und das hat, meine ich, im Großen und Ganzen etwas mit dem Bildungssystem zu tun, das in Deutschland viel besser aufgestellt ist, was also Schulbildung angeht, während dann die Besten eher der Förderung ihrer Familien, ihre Entwicklung zu danken haben. Deutschland sozusagen hat eine große Struktur. Während in Israel, wenn man sich heute Israel anschaut, wo ist Israel eigentlich stark? Das ist im Bereich von Hightech. Ja, das bedeutet die Transformation der Kultur in Technologie und damit viel stärker auch das individuelle Arbeiten. Weniger, sagen wir, das Arbeiten in großen Zusammenhängen. Das ändert sich natürlich in Deutschland auch durch die Deindustrialisierung, in dem jetzt auch viel stärker Bereiche des Digitalen von Bedeutung oder zur Bedeutung kommen. Das ändert sich natürlich auch und wo auch Vielfalt als eine Produktivkraft angesehen wird, also eine kulturelle Vielfalt.
Wie hat sich dann bei Ihren Beobachtungen und dann ja auch ganz intensiven Erfahrungen eben in der Zusammenarbeit jetzt nicht nur mit deutschen und israelischen Historikern, sondern auch Studenten und sicherlich anderen Menschen, wie hat sich der Blick der Israelis auf Deutschland verändert?
Gewaltig, wenn ich zurückblicke. Also wenn wir vorhin von der rituellen Distanz gesprochen haben, kann man diese heute so nicht mehr voraussetzen. Es gibt keinen Bann mehr über Deutschland. Also wie eben dieser Stempel im Pass, es sei verboten, nach Deutschland einzureisen. Jetzt nicht nur im formellen Sinne, sondern auch, sagen wir, im emotionalen Sinne. Ich würde das wie folgt ausdrücken, dass für das israelische Bewusstsein parallel sozusagen auf einem Bildschirm zwei Filme ablaufen. Der eine ist in Schwarz-Weiß, also wie ein Dokumentarfilm und reflektiert die Vergangenheit, die Deutschland betrifft. Der andere läuft in Farbe, also Bundesliga, Automobilindustrie, Kultur etc. etc. Das sind zwei Bilder von Deutschland, die parallel bestehen und die in unterschiedlicher Weise, das hängt von den Umständen an, ja zum Leben erweckt werden können. Aber heute denke ich, dass Deutschland, ja, wenn man so will, für das Gedächtnis ihrer Eltern und Großeltern steht, nämlich für Mitteleuropa. Wenn Israelis nach Berlin kommen und dann verschiedene historische Schichten erkennen an den Gebäuden, ja, unterschiedliche Zeiten abbilden, dann bedeutet das, dass in Berlin steht auch für Wien und auch für Budapest und auch für Warschau und auch für andere Städte sozusagen, als sei es ein Hort jener Vergangenheit, die sie als Israelis glaubten, abgelegt zu haben.
Was sind Sie? Sind Sie deutscher Israeli oder israelischer Deutscher?
Ich lasse mich kollektiv sehr schwer zuordnen. Ich glaube, dass ich in vielerlei Hinsicht Deutsches in mir aufgesogen habe.
Was ist dann das Deutsche?
Vor allem die Sprache, vor allem das, die Kultur, die Literatur, die Art des Denkens, vielleicht auch die Art des Redens und viel Israelisches, was mit viel früheren Erfahrungen der Unmittelbarkeit zu tun hat, sich auch über die Sprache niederschlägt, über das Hebräische. Aber mit Gerüchen, mit Tönen, mit Lauten, ja, mit viel intuitiveren etwas zu tun hat.
Sie haben im Dienst bei dem israelischen Militär geleistet. Hätten Sie das auch bei der Bundeswehr gemacht?
Damals konnte man als Jude, im Sinne, sagen wir, aus einer Familie von Verfolgten stammend, war es gesetzlich vorgesehen, dass man den Dienst in der Bundeswehr verweigern konnte, ohne als Dienstverweigerer dazustehen. Das bedeutete, ich wurde zwar gemustert für die Bundeswehr, aber war von Anfang an klar, dass ich keinen Dienst zu leisten habe.
Aber Sie hätten ihn leisten können, freiwillig hätten Sie ihn leisten können.
Ich hätte ihn freiwillig leisten können, aber das wäre mir, glaube ich, damals nicht eingefallen.
Und heute, wenn Sie heute jünger wären?
Heute, glaube ich, wäre es ja, eine staatsbürgerliche Pflicht.
Wenn Sie mal richtig abschalten wollen, was machen Sie dann?
Ich würde sagen, dass meine Profession mein Hobby ist. Ich kann mir schwer vorstellen, etwas anderes zu tun, als ein historisches Buch zu lesen.
Keine Krimis oder irgendwas mal so zum Abschalten?
Finde ich nicht spannend. Ich finde Geschichte viel spannender.
Und Musik? Gibt es irgendwie Musik?
Musik, ja, selbstverständlich.
Ja, welche?
Ich bin ein Kind der 50er und 60er Jahre. Ich bin mit Rock'n'Roll und ich bin mit Jazz, vor allem mit Blues aufgewachsen. Ja, das ist tief in mein Gewebe imprägniert. Mit Blues kann man mich locken, in der Tat.
Und wenn Sie sich mal vorstellen, Sie hätten jetzt eine ganz andere historische Richtung gewählt. Könnten Sie sich vorstellen, also es gibt ja manchmal so Träume, wo man sich vorstellt, wenn ich doch irgendwann mal was anderes gemacht hätte, irgendwie sagen wir mal so die indigenen Völker Amerikas zur Steinzeit oder sowas. Gibt es irgendwie so einen historischen Bereich, wo Sie sich das überhaupt noch vorstellen?
Ja, ich könnte mir vorstellen, eher die Antike. Ja, so in dem Sinne griechische und römische Geschichte. Das wäre vielleicht etwas gewesen, wenn man früh genug aufmerksam geworden wäre auf meine Interessen und mich dahin gelenkt hätte. Ich glaube, ich wäre in der Antike gelandet.
Und wen von den Antiken, den großen Antiken, lesen Sie dann statt eines Krimis zum Erholen?
Ich lese sie nicht, aber ich würde, wenn ich sie lesen würde, wenn ich die Zeit, die innere Zeit dafür aufbringen würde, würde ich, denke, Seneca lesen.
Danke, dann Diener. Unser Gespräch können Sie natürlich nachhören unter deutschlandfunkkultur.de. Klaus Bokatzky sagt Danke und Tschüss.